Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur dritten Staffel von Trek am Dienstag. Wow, wir starten weiter durch. Ich bin's, euer Sebastian, und zugeschaltet in Fürth ist wie jede Woche der Simon. Grüß dich.
Schöne Grüße, Sebastian. Schöne Grüße nach Lüdenscheid. Und
es klingt richtig abgewichst, wie wir das heute gemacht
super,
haben.
Super, ne? Super. Ja. Ja, es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder Dienstag. Ja. Schön da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, dritte Staffel. Mensch, du. Jetzt haben wir die ersten beiden durch von der Original Series, starten frohen Mutes und mit unserem Gehirn in die dritte Staffel. Wunderbar.
Gehirn? Und Gehirn? Was ist Gehirn? Was ist Gehirn, Simon?
Gehirn? Weiß ich nicht, was das ist. Also zumindest in der Episode, die wir heute besprechen, fehlt es. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Kommen wir aber gleich drauf. Zuerst, Sebastian, möchte ich dich was fragen. Du warst ja tatsächlich jetzt, also wo wir das jetzt aufnehmen, ihr da draußen, die ihr das hört, ist schon ein bisschen länger her jetzt. Du warst ja auf einer Star Trek Convention, richtig?
Ja, ich wurde ganz überraschend eingeladen. Unser Hörer Stefan hat Kontakt hergestellt zu Björn Sülter, der für Robots und Dragons und Sci-Fi arbeitet. Und die haben gesagt, ja, komm doch mal in Dortmund auf der Destination Star Trek vorbei, die jetzt war vom 27. bis zum 29. April. Und da bin ich so ein bisschen im Dunstkreis des Sci-Fi, stand es immer so abgehangen und es war ganz nett und habe mir auch mal das ein oder andere Panel angeguckt, William Shatner gesehen. Und tatsächlich, ich verrate ja nicht zu viel, wenn ich sage, wir nehmen ja immer ein bisschen vorher auf. Tatsächlich ist heute noch der Nachmittag des 29. Also ich komme da gerade her. Mir steckt noch so ein bisschen eine Star Trek Convention in den Knochen.
Ja, der Glanz des William Shatner, der leuchtet noch. Der ist so ein bisschen auf dich abgestrahlt worden, ne?
Naja.
Den spüre ich hier, wie er durchs Mikrofon wabbert.
Den spürt man aber auch wirklich, wenn man ihn sieht. Der ist, ich sagte das gerade schon in unserem Vorgespräch, der ist fitter denn je. Aber das Schönste an der Convention, muss ich sagen, das sind so, Simon, die Menschen, denen man da mal begegnet. Denn ich habe Hörer getroffen. Und nicht nur einen, sondern sogar eine Handvoll. Ich möchte sagen, so 4 oder 5 Hörer.
Super.
Sind einfach mal auf mich zugekommen, haben gesagt, hallo Sebastian, schön dich zu sehen. Und ich habe auch gesagt, schön euch zu sehen. Ich finde das ganz toll, dass man weiß, welche Leute so jede Woche sich einmal auf die Ohren geben. Und ich finde das echt, ich habe mich sehr erwärmt. Simon, sie haben alle nach dir gefragt, sie lassen dich alle schön grüßen.
Vielen, vielen Dank. Grüße zurück an dieser Stelle für alle, die es hören. Ich wäre da gewesen, aber leider war ich da beruflich unterwegs, beziehungsweise ich war die ganze Woche beruflich unterwegs und kam erst relativ spät wieder. Und ja, in der Theorie hätte ich es vielleicht noch geschafft, nach Dortmund zu fahren. In der Praxis aber habe ich gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Obwohl mir unsere Hörer wirklich extrem wichtig sind, aber ich war einfach zu erledigt.
Ja.
Also von daher. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht auch mal ein paar Leute kennenlerne von unseren Zuhörern. Denn jetzt, wo ihr das hört, sind es ja nur noch wenige Tage bis zur FedCon in Bonn. Ebenfalls ja eine sehr bekannte Science-Fiction-Convention mit Star Trek-Fokus. Und da haben wir schon ein paar Wochen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen und vorletzte Woche haben wir schon so ein bisschen angeteased, dass wir da vor Ort sind. Und da bin ich tatsächlich auch vor Ort. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das liegt zwar auch nicht so günstig für mich, weil ich tatsächlich einen Tag vorher aus dem Urlaub zurückkomme und dann direkt wieder losreise. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Also von daher, alle, die da auf der FedCon sind, die können dann auch mich ansprechen, wenn sie denn möchten.
Ja, da kriegt ihr uns richtig im Doppelpack. Wir haben ja auch nochmal dazu aufgerufen, schreibt uns eine E-Mail an trackamdienstag@gmail.com, wenn ihr irgendwie was Konkreteres vielleicht mal was machen wollt, dass man sich mal zurückzieht, ein Glas Bier zu sich nimmt oder so etwas. Und das gilt natürlich jetzt immer noch. Es ist nicht mehr viel Zeit. Also wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schreibt uns am besten vor der FedCon, damit das klappt.
Genau. Wir schicken euch dann alle weiteren Informationen vor. Und das heißt aber nicht, wenn ihr uns jetzt nicht schreibt und zufällig da seid und zufällig seht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns anzusprechen. Für mich ist das sowieso eigentlich auch der Hauptgrund, auf die Convention zu fahren, da einige von euch zu treffen. Ja,
ja. Das wird ganz toll, Simon, glaube ich. Ja.
Das wird richtig toll, glaube ich
auch. Guck mal, du kommst aus dem Urlaub, du bist ganz entspannt und so. Und
ja, ich hoffe.
Ja, Mensch. Das wäre, du hättest ja, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, jetzt ja auch mitkommen können, aber dann wäre das so wie Weekend at Bernie's gewesen, glaube ich.
Ja, richtig.
Dann hätten wir dir so eine Sonnenbrille aufgesetzt und dich da so langgetragen, weißt du?
Ja, richtig. Nee, ich musste ganz, ganz dringend mal ein bisschen die Füße hochlegen. Ich habe auch, obwohl das Wetter wirklich fantastisch ist, habe ich jetzt die zwei Tage das Haus nicht verlassen und habe mich einfach ein bisschen vor die Konsole gesetzt und habe Telltale-Spiele gespielt, also so Adventures, die überhaupt spielerisch null herausfordernd sind, ja, wo ich einfach nur abschalten konnte. Und das hat mir richtig gut getan. Das fand ich richtig toll. Ja, so sieht das nämlich aus.
Dann wollen wir doch jetzt einmal etwas dagegen tun, dass du dich so gut fühlst, Simon. Wir haben uns doch diese Woche eine ganz besondere Folge zum Besprechen rausgesucht, bei der auch mal ein bisschen Unbehagen zu spüren ist, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also wir haben uns ja letzte Woche schon ein bisschen gefragt, wie das wohl ist, diese Folge wieder zu sehen nach so langer Zeit, denn ich hatte sie nicht in allerbester Erinnerung. Und ja, gut, wollen wir nicht so viel vorwegnehmen, starten wir direkt. Es geht um Spocks Brain tatsächlich, also Spocks Gehirn. Der deutsche Titel ist, glaube ich, auch Spocks Gehirn, oder?
Der deutsche Titel ist Spocks Gehirn, ja.
Ja.
Wortwörtlich übersetzt.
Einfach so übersetzt. Und das klingt jetzt, wenn man das erstmal so hört, ja, keine Ahnung, wie so eine Folge, die sich auf Spock konzentriert, wo man ein bisschen mehr über Spock lernt, vielleicht wie der so tickt, ja, wie der so denkt, vielleicht hat er sich auch irgendeinen fiesen Virus eingefangen, also man erwartet da ein bisschen Brain sozusagen, man bekommt auch Brain, aber ganz anders, als man so denkt, also da muss man schon ein gutes Vorstellungsvermögen haben, dass einem sowas einfällt, ja. Und eingefallen ist das einem gewissen Lee Cronin. Sebastian, kennen wir den, Lee Cronin?
Im Prinzip, wenn man Lee Cronin hört, denkt man sich, habe ich noch nie von gehört.
Ja.
Aber es ist ja eigentlich doch jemand Bekanntes, der dahinter steckt.
Ja, es ist nämlich kein geringerer als Gene L. Kuhn. Eigentlich einer der entscheidenden Köpfe in der frühen Star Trek-Ära. Der zweite Gene wird er ja auch genannt. Wir haben oft über ihn gesprochen. Gene Kuhn, Produzent von Star Trek.
War hier aber bereits als Produzent ausgestiegen und ist aber noch ein paar Mal als Skriptautor zurückgekehrt. Und weil das irgendwie, glaube ich, vertragliche Probleme gegeben hätte, wenn da jetzt auf einmal wieder Gene L. Kuhn gestanden hätte, hat er sich für seine Skripte in der dritten Staffel einfach mal Lee Cronin genannt.
Warum auch nicht?
Ja, Simon, Geschichte. Wir haben ein paar Daten und Zahlen zu vermelden. Erstmal wissen wir ja alle, es ist jetzt die dritte und letzte Staffel. Und NBC hat auch Star Trek hier auf den Todessendeplatz verlegt. Das war in der zweiten Staffel noch 8:30 am Freitagabend. Da konnte man das noch vor dem Ausgehen gucken, denn es war ja eine Serie, die junge Leute und Studenten auch viel geguckt haben. Und jetzt hat man es einfach mal auf 10 Uhr geschoben, wo die Leute alle tanzen waren oder in irgendwelchen Beat-Clubs, was weiß ich.
Beat-Clubs.
Ja, Beatniks waren noch in den 60ern ganz innen, oder?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht waren sie auch in Las Vegas und haben da interessante Sachen gemacht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. 10 Uhr Freitagabend muss man sich, also das war damals wirklich kein gutes Zeichen, wenn man eine Show auf diesen Sendeplatz gestellt hat, denn es war ja da keine Steigerung mehr zu erwarten. Und das ist quasi auch so ein bisschen schon das Signal vom Sender, wo die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt unsere Verträge erfüllt, wir haben die dritte Staffel jetzt noch gemacht, aber wir erwarten nicht, dass wir sie nochmal verlängern. Wir würden das nicht mehr pushen jetzt. Wir werden da kein Geld mehr reinsetzen. Ja, ich habe keine Ahnung, war denen das eigentlich schon bewusst, als sie die dritte Staffel gedreht haben, Sebastian? Der Crew?
Ich weiß nicht, ob es jetzt beim Dreh von Spock's Brain schon so klar war, aber spätestens als sie auf diesem Sendeplatz dann eingeteilt wurden, ich weiß nicht, wie kurzfristig das ging, da war jedem klar, das ist jetzt die letzte Staffel, die wir machen. Und es lag wohlgemerkt nicht, wie viele Jahrzehnte behauptet wurde, an den schlechten Einschaltquoten. Denn Star Trek hat eigentlich immer auf erstem oder zweiten Platz gelegen immer, auch jetzt noch auf dem Todessendeplatz. Natürlich haben nicht viele Leute geguckt, aber von den wenigen haben die meisten Star Trek doch geguckt. Mhm. Es lag einfach daran, dass NBC langsam aber sicher die Schnauze voll hatte von diesem etwas unbequemen Typen namens Gene Roddenberry, der immer seltsame Themen reingebracht hat, die denen nicht so gut passten und die sie auch vielleicht in den Südstaaten und im Bible Belt nicht so gut verkaufen konnten, was weiß ich. Und so hat man langsam aber sicher die Person Roddenberry geschasst und versucht, seine Serie, und auch erfolgreich es geschafft, seine Serie aufs Abstellgleis zu schieben.
Stimmt, ja. Das ist also ein inhaltliches Problem gewesen.
Ja.
Und eben nicht das, was ja auch weit verbreitet ist, die Theorie, dass die Quoten halt sonderlich schlecht gewesen wären, weil das waren sie nicht, ne? Und ich finde auch gut, dass wir das hier mal gerade rücken, weil ich habe das schon oft gehört, diese falsche Angabe.
Ja. Ausgestrahlt am 20. September 1968 auf NBC. Damit sprechen wir das erste Mal über eine Folge, wo zwischen der Erstausstrahlung und unserer Sendung weniger als 50 Jahre liegen, Simon.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Haben wir es geknackt. Die 50 Jahre, die berühmten.
Ja. Aber was meinst du, wann kam es im deutschen Fernsehen? Ich glaube, das weißt du.
Das weiß ich. Und zwar ist das eine der späteren Folgen, und zwar Ende der 80er.
Ja, 4. April 88 auf Sat 1. Viel zu seltsam und freaky fürs Kinderprogramm, denke ich.
Schon, ja. Also kann man sicherlich als Kind auch sehr, sehr gruselig wahrnehmen mit so einem ferngesteuerten Spock und allem. Aber ja, dazu später mehr.
Ja.
Ich würde sagen, wir steigen ein in die dritte Staffel. Was man vielleicht auch noch erwähnen sollte vorher ist, dass Blau hat Einzug gehalten, Sebastian.
Oh ja.
In die Titelgebung. Oh ja. Genau. Vorher war ja alles dieses Star Trek gelb bei den Titeln, die immer gezeigt wurden und so. Jetzt ist alles blau. Also dieses Next Generation Blau ist schon da.
So ist es. Hier noch ein schönes Blassblau. Erinnert mich total an die Uniform von Spock. Man hat fast das Gefühl, sie haben den beliebtesten Charakter genommen. Und damit man so ein bisschen die Reminiszenz hat, haben sie seine Uniformfarbe in den Vorspann gekleistert.
Genau. Gut, dann starten wir frohen Gemutes in die Staffel. Ja. Noch vor dem Vorspann sehen wir unsere Enterprise Crew. Alle sind da. Sulu ist da, Chekov ist da, Scotty mit einer Frisur, die den gleich mal 20 Jahre älter macht, finde ich.
Ja.
Ist es auch aufgefallen? Der hat jetzt die Haare so nach hinten gekämmt.
Ja, der sieht aus, als hätte er über zwischen eine Staffel Haarausfall gehabt, ne?
Exakt. Spock ist da, Uhura ist da, McCoy ist da, Chapel sehen wir kurz. Also man hat wieder wirklich alle der Hauptcharaktere und der wichtigsten Nebencharaktere hier versammelt, tatsächlich in dieser Folge. Keiner fehlt, keiner ist irgendwie am Drehen. Und ja, man fährt so schön durchs All und irgendwann stolpert man über so ein kleines Raumschiff, das sich bewegt mit so einem Ionenantrieb. Dem möchte man mal erstmal auf den Grund gehen, ne? Ich finde übrigens, dass die Geräuschekulisse, Sebastian, ja, das ist ja immer so auf der Enterprise-Brücke, da blinkt und piept es ja.
Blinkende, piepende Lichter.
Blinkende, piepende. Das wurde mal sehr, sehr schön verarscht in Airplane 2, also die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, in der Shatner tatsächlich mitspielt. Und die Geräuschekulisse hier, das ist mir wirklich echt auf die Nerven gegangen. Also es war halt extrem laut. Piep, piep, dü, 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 dü. Und ich würde mir so denken, wenn ich da arbeiten müsste und ich würde ganze Zeit diese Geräusche hören, ja, ich glaube, würde ich durchdrehen. Und würde die Konsolen aus der Wand reißen oder so. Unfassbar.
Ich würde das jetzt auch mal auf die ganzen Änderungen hinter den Kulissen schieben, dass da jetzt so eine unglaubliche Soundkulisse drauf geklatscht wurde. Man hat uns ja auch den Director of Photography genommen, den genialen, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe und nicht sagen kann, was dazu führt, dass wir nicht mehr diese schöne, indirekte und oft farbige Beleuchtung haben. In der dritten Staffel wird einfach alles mit grellweißem Studiolicht direkt angeleuchtet. Und die Brücke sieht damit gleich viel. Und auch die Enterprise-Korridore, alles, was man einem so begegnet, sieht viel weniger atmosphärisch aus und einfach nur viel pappiger, was es eben auch ist.
Billiger ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? Also es ist halt, das ist mir auch aufgefallen, man sieht die Brücke halt in der Totalen viel, ja? Also vom Viewscreen aus. Und man sieht sie auch wirklich so in Gänze. Das ist ja erstmal positiv, dass du halt diese ganze Brücke siehst und nicht immer nur diese eine Hälfte.
Ja.
Aber dadurch, Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Nämlich genau aus den Gründen, die du auch sagst. Man sieht dadurch auch, wie zusammengestellt das Ganze ist, ja. Und das nimmt ein bisschen weg. Also es sieht halt, er nimmt ein bisschen was von der, ja, von der Qualität, sag ich mal, weg. Hm. Der Einstellung. Also man, es sieht halt alles sehr, sehr kulissenhaft aus. Das ist richtig, ja.
Andererseits ist dafür die Brücke jetzt vollständig. Das erste Mal seit dem Pilotfilm The Cage ist das vordere Stückchen so gebaut worden mit dem Hauptschirm, dass der Shatner davor hin und her laufen, oder die anderen auch davor hin und her laufen kann. Man sieht auch in einigen Szenen Sulu und Chekhov davor sitzen. Sonst war, wenn man den, ja, bis auf die Folge Arena, glaube ich, da war das auch noch anders. Aber sonst waren die Einstellung des Hauptschirms immer sogenannte Inserts. So Einstellungen, die mit dem Rest nichts zu tun hatten, womit keine Schauspieler interagieren konnten. Ja. Das geht jetzt wieder.
Genau.
Aber genug des Technischen, Simon. Du sagst ja, du hast ja schon diese tolle Rakete, die sieht ja aus wie so eine Mondrakete bei mir aus einem 50er Jahre Science-Fiction-Streifen. Die fliegt durchs All auf eine extrem unscharf aussehende Enterprise zu. Da wirst du in der Remastered-Fassung andere Dinge gesehen haben, ne?
Ja, richtig. Das sieht natürlich dann alles ein bisschen besser aus mit den überarbeiteten Modellen, ne? Und dieses Schiff fliegt dann auf die Enterprise zu und ja, ganz plötzlich beamt sich eine Frau auf die Brücke. Und ja, diese Frau, die trägt so, weiß ich nicht, so irgendwie so Lackstrümpfe und mit so, weiß ich nicht, so Strapsen, ich weiß auch nicht. Sie sieht halt extrem, weiß ich nicht, unpassend aus. Jedenfalls, die beamt sich da auf die Bühne. Selbst Spock zieht da kurz so seine Augenbraue hoch.
Ja.
Und die scheint ja auch sehr mächtig zu sein. Denn die hat so eine Kraft, wo plötzlich alle in Ohnmacht fallen. Auf der ganzen Enterprise, ne? Also sowohl auf der Brücke, also auch in den Korridoren, der Kirk, der ist da so ganz lustig über seinen Sessel gebeugt, so mit dem Bauch voran, ne? Ja. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Und ja, dann steuert sie auf den ohnmächtigen Spock zu, greift an seinen Kopf und das war's mit dem Teaser.
Das war's. Ja.
Das war's.
Interessante Soundkulisse auch hier wieder. Es spielt eine sehr romantische Musik, als diese Frau an Bord beamt. Also das passt, also romantisch, also irgendwie, aber auch nicht so dieses was wir schon mal hatten. Mhm. Aber es wird eine Musik gespielt, dass man sagt, oh, eine Frau. Und das Geräusch, das sie macht, wenn sie auf ihrem Handgelenksgerät rumdrückt, die kann das nicht von alleine, die Crew schlafen legen, die hat irgendwelche Tech dabei, da ertönt unser altbekanntes Trelane-Beam-Geräusch. Oder wie es geht. Kannst jetzt nicht besser nachmachen.
Nee, es war ziemlich gut.
Okay.
Ja, nach dem Vorspann wachen dann alle auf und stellen fest, Spock ist weg. Ein Funkspruch kommt an, McCoy meldet sich und sagt, Jim, du musst hier sofort runterkommen. Komm runter in die Krankenstation. Ja, und in der Krankenstation liegt tatsächlich Spock. Aber Spock, der hat so eine, ja, was hat der? Der hat so einen Schal um den Kopf gebunden, ne? Oder was soll das sein?
Ja, so ein kalter Umschlag hat er am Kopf. So ein Lappen.
So ein Lappen, ne? Ja, McCoy sagt, was Sache ist, das Unglaubliche ist passiert, das Unvorstellbare. Niemand hätte damit rechnen können, als er morgens aufgestanden ist und zur Arbeit gegangen ist, denn tatsächlich wurde Spocks Gehirn entführt. Es wurde operativ entfernt. Und Sebastian, da kommen einem natürlich viele Fragen, wenn man sowas hört.
Fragen über Fragen, ja.
Fragen über Fragen. Man versucht, so ein paar Fragen zu beantworten. Das eine ist, dass wohl jeder Nerv, der da in Nerven, die in den ganzen Nerven waren, die ins Gehirn führen, die wurden irgendwie ja so abgedichtet. Deswegen ist er nicht tot. Irgendwie funktioniert alles noch in Spock. Aber eben, also es, unglaubliche Sätze werden gesagt in dieser Folge, ja. But his mind is missing, ja. Also sein Bewusstsein fehlt, sagt McCoy. Und das muss man, ich finde, das muss man jetzt schon akzeptieren.
Ja.
Sonst muss man ausschalten, oder?
Ja.
An der Stelle.
Also es gibt ja diese berühmte Suspension of Disbelief, der man erliegen muss, damit man bei irgendwas mitgehen kann. Und das macht einem die Folge hier nicht leicht.
Nein, definitiv nicht.
Das mit dem gut, die Nervenenden wurden versiegelt. Okay, und seine autonomen Funktionen wie Atmen und Kreislauf funktionieren irgendwie noch, was bei einem Menschen unmöglich wäre. Für mich war das Schlimmste die Aussage, wir haben noch 24 Stunden Zeit, dann versagt die vulkanische Physis. Ja. Und diese Zeitangabe wird die ganze Folge über, Simon, nicht wie eine Schätzung behandelt, die sie ja sein müsste, weil es ein medizinischer Zustand ist. Da gibt es nicht so absolute Dinger. Also die sagen im Laufe der Folge so Sachen wie, wir haben jetzt noch 5 Stunden und 47 Minuten und genau dann stirbt Spock. Bitte.
Ja, das hat man alles ganz, ganz genau ausgerechnet. Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Also Spocks Gehirn ist halt weg. Irgendwie funktioniert alles noch, Bewusstsein fehlt und die Suche nach dem Gehirn beginnt. Das passiert da jetzt in dieser Szene. Und ja, also die haben ihm halt das Gehirn rausgenommen. Also, und er lebt noch. Und wie kommt man auf so eine Idee, Sebastian?
Ich weiß es nicht. Also wenn das jetzt so ein B-Movie gewesen wäre, ja, Mars sucht Frauen oder irgendwie sowas oder das unglaubliche Schleimmonster von Omikron CT8, dann hätte ich das ja alles so hinnehmen können. Aber Star Trek versucht hier diese Staffelpremiere zu machen mit so einem B-Movie-Kram, den man von Star Trek einfach nicht kennt.
Richtig.
Und ich weiß auch nicht, wie ein Gene L. Coon, der ja Star Trek geformt hat, und die Serie kennt, auch zu dem Zeitpunkt kennt, wie kein anderer wieder auf die Idee kommen kann, so etwas aus so einem 50er-Jahr-Pulp-Blättchen zu verfilmen. Denn so funktioniert die Story, von vorne bis hinten.
Vielleicht trägt das autobiografische Züge. Der Gene L. Coon sieht sich metaphorisch als dieses Gehirn, das rausgenommen wurde aus der Serie. Und es fehlt jetzt wieder und man muss es suchen, weil alles andere ist jetzt einfach nur noch Quatsch, was da passiert. Also es gibt natürlich, ich sag mal so, es gibt natürlich auch schon, also wir haben auch schon dümmere Stories erlebt, ja. Also die noch irgendwie absurder waren als das hier. Aber es ist irgendwas in der Art der Präsentation, was einem es wirklich wahnsinnig schwer macht, da es auch nur eine Sekunde für voll zu nehmen. Und dafür, wenn man es von dieser B-Movie-Perspektive betrachtet, ja, da reicht's mir dann nicht. Da müsste dann noch mehr passieren, was absurd ist.
Richtig.
Und hier ist es halt einfach nur, was danach passiert, ist ja gar nicht mehr so absurd. Das ist dann eher so eine normale Folge, die da passiert, mit auch ein paar seltsamen Entwicklungen, aber es ist irgendwie eine normale Folge. Aber diese Ausgangslage ist halt so dieses, ja, das ist halt so das, was einen da so ein bisschen aufstößt an der Sache. Die ist halt irgendwie so völlig, weiß ich nicht, völlig Banane. Und ich mag völlig Bananen normalerweise. Aber hier will es irgendwie nicht richtig funktionieren. Für mich. Schon an der Stelle habe ich so meine Probleme damit.
Mir tut's auch schon weh und auch auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, man hat auch mit den Gehirnen der anderen was gemacht. Die reden über diese fremde Frau, die da an Bord kommt und nennen die ganze Zeit Girl. Da kam ein Girl ein und hat, ich weiß nicht, das klingt wie so ein Schlagersprech aus den 60er, 70er Jahren, aus deutschen Schlagern. Da kam ein Girl auf mich zu, hei, 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 oder so, weiß ich nicht. So klingt das für mich. Und das war eine Frau einfach. Die war auch schon eher so Ende 30 vielleicht.
Ja.
Und dann, girl. Und dann girl. Reden die aber auch so plump. Ja. Wie tun wir denn das Gehirn wieder rein? Wir müssen den Dieb fangen. Der Dieb weiß, wie das geht. Und das sind so Dialoge, wo ich echt ins Zweifeln komme, ob es denen auch gut geht.
Das ist richtig, ja. McCoy sagt wenigstens, dass er keine Ahnung hat, wie er das Gehirn wieder einsetzen soll. Es sind so fantastische Sätze, die wir hier hören. It was taken out. It can be taken back in. Das ist halt so, ne? Das sagt so Kirk, solche Sachen, ja?
Ja.
Das ist halt einfach fantastisch, wenn man sich diese Sätze mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ja? Ich meine, wenn man ein Gehirn irgendwo rausnimmt, ja, ich weiß, Science Fiction und 24. Jahrhundert und die können ja alles, dann kann es eigentlich nicht mehr reingesetzt werden. Das kann man nicht einfach so sagen, mit diesem Brustton der Überzeugung.
Ja.
Ja, das kann Kirk nicht so sagen, aber er sagt's.
Das ist, als wenn er sagen würde, wenn du ein Ei gebraten hast, dann kannst du das auch wieder schön entbraten, dass es wieder ein rohes Ei ist.
Klar, kannst du entbraten und wieder in den Kühlschrank tun, ne? Ja. Und morgen dann vielleicht nochmal. Also, es ist schon allerhand, was man als Zuschauer hier serviert bekommt. Aber gut, schauen wir doch mal, was unsere Helden denn machen. Sie gehen ja erstmal ganz intelligent vor, ne? Es wurde ja 10-mal gesagt, es handelt sich um so einen Ionenantrieb, was diese Sonde da hatte. Und klar, ein Ionenantrieb hinterlässt Rückstände im All. Wobei ich sage auch schon, ist klar, ne? Weiß ich überhaupt nicht, ob das so ist. Aber okay, gut. Die Erklärung funktioniert für mich, ja. Und wir wissen, wir haben 24 Stunden lang Zeit und die Suche beginnt jetzt. Und man verfolgt halt diesen Ionen, diese Rückstände, ne, um das halt irgendwie rauszufinden, wo die sind. Und dann ist man auch erstmal ein paar Stunden unterwegs. Ich glaube, es wird irgendwann gesagt, jetzt haben wir nur noch 8 Stunden Zeit.
Ja.
weil man die ganze Zeit damit verbracht hat, eben dieser Spur zu folgen, und landet dann im System Sigma Draconis. Und ja, Kirk zeigt so ein Schema des Planetensystems, das aussieht wie, kennst du noch hier Schülerfernsehen im WDR ganz früher, so im dritten?
Ja.
Wenn da so ein Mathematiker, so ein Pulli hat er getragen, ne, und so eine Hornbrille, und der sah unglaublich trocken aus und der hat Mathematik erklärt. Und zwar so, dass man überhaupt nichts verstanden hat. Der hatte auch immer so Schemata.
Ja. Der hatte vor allen Dingen auch einen Sprachfehler. Der hatte immer gesagt,
du weißt, wen ich
habe
meine.
Ich habe hier diesen Graphen aufgezeichnet.
Diesen Graphen, ja. Der hat das Geme mit K ausgesprochen, ne? Ja.
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 Genau,
ein Gedicht war das.
Nein, wirklich toll, ja.
Ja, und dann sieht man halt dieses Planetensystemschema, und Kirk versucht dann durch so eine Art Ausschussverfahren herauszufinden, auf welchem Planet diese Frau ist. Es gibt da irgendwie 3 Klasse-M-Planeten, was ich ganz schön viel finde für ein Sonnensystem, Sebastian, ich weiß nicht.
Ja, schon.
3 Klasse-M-Planeten. Klasse-M wissen wir ja alle, das sind ja die Planeten, auf deren Leben möglich ist, so kohlenstoffbasiertes Leben, wie wir es hier haben. Und ja, auf einem ist die Technik irgendwie noch nicht so weit entwickelt, ne? Auf dem anderen, da könnte das dann irgendwie sein. Und dann irgendwann, ja, geht es. Und hier ist ja der nächste tolle Satz: Get the right planet, get the brain.
Ja. Also, das ist eine ewige Diskussion auch hier. Das ist so schlimm. Diese Folge, die hat so wenig Story, dass man hier Zeit schindet auch. Diese Diskussion, auf welchen der 3 Planeten beamt man denn jetzt runter? Ich habe jeden Moment erwartet, dass Jörg Dräger ins Bild wankt und sagt, welchen Planeten nehmt ihr? 1, 2 oder 3? Das sind 400 Leute an Bord, Simon. Warum beamt man nicht 3 Teams auf alle Planeten? Kann man ja parallel mal suchen gehen, oder? Warum muss man sich für einen entscheiden? Warum ist das jetzt so ein wichtiger Plotpunkt?
Weiß ich nicht. Ein viel wichtigerer Plotpunkt ist für mich eigentlich eine Frage, die sich niemand gestellt hat bis zu diesem Punkt und die Uhura stellt. Und das ist für mich auch das Zitat der Folge und auch die Frage der Folge überhaupt. Zumindest an diesem Anfang. Und man hätte sie sich, also ich, das wäre so meine erste Frage gewesen. Und Uhura sagt: What would they want with Mr. Spock's brain? Ich finde die Frage auf mehreren Ebenen lustig, ja. Ja, aber das ist halt so, ne? Warum würde man denn das tun wollen? Sind das Wesen, die, keine Ahnung, gerne Gehirne fressen? Oder, weiß ich nicht, beten die das an? Oder, keine Ahnung, wozu man so ein Gehirn braucht, ne? Also finde ich auch gut, dass die Frage erst an dieser Stelle kommt.
Das mit dem Anbeten hätte ich, glaube ich, auch sogar viel spannender gefunden, wenn es dann so religiöse Fanatiker gewesen wären, die dann dieses Gehirn in so einem Tempel gehabt hätten. Ach, Simon, ich glaube, wir sind gerade dabei, eine viel bessere Folge zu entwickeln, als wir da geguckt haben.
Das stimmt. Ja, irgendwann einigt man sich tatsächlich dann nach dieser ganzen Fragerei auf Sigma Draconis 4 oder 6, glaube ich. 6 oder 4, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 6 war es, ne?
Ja. Das sind so Ionensignale, die man empfängt, außergewöhnlich.
Genau.
Und dann zählt man so 2 und 2 zusammen. Und diese ganzen 5 Minuten Diskussion sind total egal, die davor waren. Und jetzt hat man sich halt diesen Planeten ausgesucht.
Ja, und dann biegt man halt erstmal runter.
Ja.
Ein Team aus Kirk, Chekov, Scotty und 2 Rothänden. Ja, schauen sich da diese ganze Gegend an, und es sieht so ein bisschen aus wie ja so eine Steinzeitgegend, ne, oder Eiszeitgegend soll das halt sein, ne, so wie man das auf der Erde halt ja auch hatte hier.
Ja, man misst auch schon mal ein wenig und entdeckt primitive Menschen mit den Trikordern, die man dann auch ziemlich schnell findet.
Ja.
Das sind so Riesentypen. Die, ich habe erst gedacht, oh, so ein bisschen Rübezahl, aber nein, dann wusste ich, woher ich die kenne. Simon, kennst du noch Instaburg und Co.?
Ja, natürlich kenne ich noch Instaburg und Co. Das ist diese Band, ne, wo unter anderem Ingo Instaburg und Karl Dall so ihren Ursprung hatten. Richtig,
richtig. Und ja. Die sind das hier, die wohnen da.
Ja, genau. Die sehen tatsächlich so aus, also die Frisur und auch die Bärte, wobei die Bärte hier falsch sind und die bei Instaburg und Co. waren echt.
Ja, das ist okay. Zugegeben.
Ja, und die Frisuren auch. Ja, und die sind halt, ja, also sind so steinzeitmäßig drauf. Ein bisschen weiterentwickelt schon, haben Klamotten auf. Das sind die Morgs, wie wir dann erfahren. Und die greifen dann an. Es gibt ein kurzes Scharmützel, aber Kirk und Co. sind ja mit Phasern ausgerüstet. Und die strecken sie dann nieder mit der Betäubungseinstellung. Und ja, dann ist erstmal die Rede von irgendwelchen anderen, vor denen die Morg irgendwie Respekt oder Angst haben. Und die haben erstmal gedacht, ihr seid die anderen, aber ihr seid ja gar nicht die anderen. Das Erste, was Kirk dann einfällt, ist zu fragen, wo sind denn eure Frauen? Wie kommt er darauf, Sebastian?
Ja, er hat das Skript gelesen. Okay. Das ist halt die beste und zielführendste Frage jetzt. Man hat ja zu viel Zeit mit der Auswahl des Planeten verschwendet. Da hatte man keine Zeit mehr, dass man auf normale Art und Weise rausfindet, dass die Typen da rumlaufen, da sind keine Frauen dabei.
Nun.
Die anderen. Ja. Das sind nicht die anderen von Lost, die auf der anderen Seite der Insel wohnen. Es sind, ihr ahnt es alle schon, es sind die Frauen.
Es sind nämlich die Frauen, ja.
Ja.
Genau. Und die verstehen das erstmal gar nicht, als sie gefragt werden nach den Frauen. Und Scotty hilft dann noch und sagt, Companions und Kirk Mates, habt ihr nicht irgendwelche Partner hier, mit denen ihr euch paaren könnt?
Ja.
Ja, und der Mann weiß halt von, also dieser Morg, der weiß halt von nichts. Er scheint auch gar nicht dieses Konzept zu verstehen.
Nee. Er spricht dann von Givers of Pain and Delight. Auf die Gefahr hin. Also ich muss sagen, ich hasse Mario Barth und das klingt ja fast wie so ein Mario Barth-Spruch, aber es ist eine lustige Beschreibung irgendwie. Ich habe ein bisschen gelacht, trotz allem.
Ja, ich hasse Mario Barth nicht, weil hassen ist so ein starkes Wort. Ich kann überhaupt nicht über ihn lachen. Ich finde seinen Humor sau doof.
Okay, ich finde ihn unangenehm, sagen wir es mal so.
Unangenehm, ja, unangenehm finde ich ihn auch.
Ja.
Grüße an Mario Barth, falls du zuhörst.
Wir finden dich unangenehm.
Wir finden dich extrem unangenehm. Ja. Und du brauchst uns auch nicht zu. Hör doch irgendeinen anderen Podcast. Ja. So, weiter geht's. Hinterher hört er wirklich zu, der Mario Barth.
Das wäre mir unangenehm, Simon. Dann wäre mir das jetzt schrecklich unangenehm, dass ich das so gesagt hätte.
Geschmäcker sind zufrieden, wer es mag. Soll selig werden mit ihm. Jedenfalls, Chekhov kommt irgendwann mal angelaufen und der hat, ja, du hast es erzählt, die haben ja so ein paar Messungen gemacht und der hat da ja die Spuren einer Stadt gefunden, die so unter der Erde war mal. Genau. Es gibt halt Höhlensysteme, da sind Waffen liegen da und Essen liegt da und da gucken sie sich jetzt so ein bisschen um und kommen auch ganz, ganz schnell auf diesen Zweck der Höhle.
Ja, da ist so eine Höhle, da, die findet Scotty, da liegen Kokosnüsse drin.
Ja.
Und ja. Der Ingo Insterburg, der hilft ja auch ein bisschen mit, das rauszufinden. Der rennt weg und sagt, geht da nicht rein, Hilfe, Hilfe. Und weg ist er. Und dann kommt man schon recht gut auf die Idee, entweder liegt hier Essen für die Typen, weil jemand nett zu denen sein will. Oder aber, das ist einfach eine Falle. Ja, und es ist auch letztendlich, es ist eine Falle.
Ja, hier ist ein weiterer schöner Vergleich von Kirk, den wir hören. Er redet von Our Apish Friends.
Unsere affigen Freunde.
Ja, also freundlich übersetzt würde ich es mit affenartigen Freunden übersetzen. Da funktioniert das Ganze, weil Menschen sind ja auch Affen, ja, gehören ja zu der, wir sind ja alles Menschenartige, ne? Also Affen, Menschenaffen sind wir alle.
Ja.
Aber es ist trotzdem lustig und ich würde das nicht so sagen. Ich finde das auch extrem unhöflich, muss ich sagen. Also
das klingt wie so eine ZDF-Vorabendserie. Unsere affenartigen Freunde. Ach Gott, meine Nerven. Also diese Folge, die tut Dinge mit mir, Simon. Das glaubst du nicht.
Es ist einfach nur Wahnsinn, ja.
Ja.
So, und dann passiert was auch vollkommen unerwartet ist. McCoy und Spock beamen runter. Jetzt fragen sich natürlich vor allen Dingen unsere Zuhörer, die die Folge jetzt nicht so vor Augen haben. Wie kann das denn sein? Die beiden haben doch gerade davon erzählt, dass der Spock kein Gehirn mehr hat und da auf irgendeiner Bahre liegt. Ja, aber McCoy war nicht untätig. Der dachte, ich nutze das einfach mal für ein kleines Experiment, diese Situation, ja. Denn der hat dem Spock so eine Art Computer eingepflanzt, der so, ja, sein Gehirn ersetzen soll, ja. Also zumindest was so motorische Funktionen angeht. Und der McCoy hat tatsächlich so eine Fernsteuerung am Start, mit der er den Spock steuern kann.
Sehr langsam kann er ihn damit nur steuern. Hat mich ein bisschen an diesen Typen erinnert, der von Lando Calrissian war. Der hatte ja auch so einen glatzköpfigen Kumpel dabei.
Ja, genau der. Ich weiß sofort, wie du meinst, ja.
Der hatte auch so einen Apparat hinten um Kopf und den konnte er auch steuern. Der Spock geht sehr langsam und macht dabei so.
Was ist das für ein Geräusch? Ist das tatsächlich das von dem Gerät? Wahrscheinlich, oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen.
Ich fand das Geräusch tatsächlich cool.
Ich fand's auch super.
Weil das hat dem Ganzen so ein bisschen, das hat irgendwie so dazu gepasst, ne? Das ist so eine ganz, ganz komische Apparatur. Spock ist im Grunde ein Zombie hier.
Ja.
Ein ferngesteuerter Zombie. Der ist halt sonst nichts in der Lage, ne? Ja. Außer durch die Gegend zu laufen.
Zu dem Geräusch, Simon, ich habe, ohne dass ich das wusste, ganz unbewusst, habe ich letzte Woche den tollen französischen Horrorfilm aus den Mitte der 70er geguckt. Schach dem Roboter heißt er. Da vermutet eine junge französische Konzertpianistin, dass ihr verstorbener Verlobter gar nicht tot ist, sondern dass der von einem verrückten Grafen irgendwie unter Drogen gesetzt wird und als Schachroboter eingesetzt wird. Der tritt mit so einem Schachroboter auf und behauptet, das wäre ein Mechanismus, aber sie glaubt, da steckt ihr Verlobter drin. Und dieser Roboter spielt immer Schach und wenn der Schach macht, das ist auch ganz gruselig, macht er auch immer und das ist ein super Film, ein super gruseliger Film, viel besser als Spock's Brain. Also guckt euch mal Schach dem Roboter an. Also so ein atmosphärisches Ding, ich habe mir fast eingekackt, obwohl das ein 40 Jahre altes Ding ist. So toll gemacht ist das. Und genauso wie dieser Schachroboter, genauso klingt der Spock hier. So, Entschuldigung für diesen Exkurs.
Macht doch überhaupt nichts. Ich bin immer auf der Suche nach solchen Empfehlungen, hervorragend. Ich glaube, ich kenne den sogar. Es kommt mir so bekannt vor, wie du das erzählst.
Ja.
Ja, müssen wir, also Schach dem Roboter, muss ich gleich mal nachschauen.
Ja.
Nach unserer Folge.
Unbedingt.
Ja, gut.
Und, ach halt, Entschuldigung, Simon. Es wird ja auch nochmal zitiert hinter in The Magnificent Ferengi. Da stopfen sie einen Worter aus und machen mit dem so ziemlich genau das Gleiche, wie McCoy hier mit dem Spock macht. Aber jetzt genug, jetzt wirklich weiter im Text. Entschuldigung.
Genau. Ja, die Kirk und Co. laufen halt absichtlich in diese Falle rein. Die wissen zwar, das ist eine Falle, aber wir lassen uns jetzt einfach mal gefangen nehmen. Chekov und die beiden Rothemden, die bleiben einfach mal oben, machen sich da so einen Stein warm mit dem Phaser. Das haben wir auch schon öfter mal gesehen. Und diese Höhle, Sebastian, entpuppt sich ja irgendwie jetzt als Fahrstuhl. Die fährt jetzt irgendwie runter. Ja, so ähnlich hört es jetzt an. Es rumpelt und so. Gestern, wie bei der Veranstaltung, die ich letzte Woche gemacht habe, da war auch so ein Fahrstuhl, der hat auch so komische Geräusche gemacht. Mit dem sind wir immer gefahren.
Lagen da auch so Kokosnüsse drin?
So ein Lastenaufzug. Ja, da waren Kokosnüsse drin. Die habe ich aber alle gegessen. Da nicht mehr drin. Ich habe mich dann gefangen genommen, wurde dann in den Keller runtergefahren. Mein Gehirn wurde mir rausgenommen und ein anderes eingesetzt. Und eigentlich bin ich gar nicht Simon, sondern Ingo Insterburg.
Ingo, oh Gott.
Also gut.
Hurra für die Rotshirts, für die Rothemden in dieser Folge übrigens. Das sind die glücklichsten Rothemden überhaupt. Sonst sterben die immer. Die sind nach 20 Minuten raus aus der Handlung und machen eine Grillparty mit Chekhov da oben. Die machen sich Steine richtig, warm, ja. Und schon ist gut.
Ja, und dann wird wahrscheinlich ein bisschen von den Affenmenschen werden sie grillen da drauf. Gut, unten angekommen ist man tatsächlich in dieser, ja, Untergrundstadt und trifft dann tatsächlich endlich mal eine von den Others, von den anderen. Und zwar ist das die Luma, die sie da treffen. Das ist nicht dieselbe, die Spocks Gehirn entführt hat. Richtig, Sebastian? Weil die sehen nämlich alle gleich aus irgendwie.
Ja, das ist eine andere, aber die ist so angezogen. Und dann kommt man schon auf Ideen, dass sie das wohl ist.
Genau. Und es stellt sich heraus, das sind die I-Morgs, diese Frauen. Ja, also oben hatten wir die Morgs und unten treffen wir jetzt die I-Morgs. Geschrieben EY-Mob.
So ein bisschen Time Machine-mäßig.
Ja, genau. Ja, und dann plötzlich taucht Spock in einer zweiten Version in der Handlung auf. Ne? Wir haben die eine, die ferngesteuert wird von McCoy. Sebastian, was ist die andere?
Die andere ist auf einmal Spocks Stimme und der ist hocherfreut, über den Kommunikator mit seinem Kumpel Jim zu sprechen. Denn der kann sie hören, ist etwas desorientiert, weiß nicht genau, wo er ist, aber er ist wohl da. Und naja, wir zählen auch mal wieder 2 und 2 zusammen und denken sich, das wird wohl Spocks Bewusstsein sein. Also kann das Gehirn nicht weit sein.
Genau.
Diese Frauen, die da rumlaufen übrigens, die sind sehr, sehr primitiv auch. Die sind jetzt nicht im Gegensatz zu den I-Morg, zu den Morg oben. Mein Gott, ist das verwirrend. Total schlau, weil die ja in so einer Stadt mit einem Fahrstuhl wohnen und was nicht alles unterirdisch. Die haben auch Gehirn und Gemüt auf dem Stand eines Kindes eher.
Richtig, ja. Also sehen gar nicht so aus wie irgendwelche Leute, die halt sowas machen können. Einfach da irgendwie so ein Gehirn mitnehmen.
Nee.
Ja, das offensichtlich noch überlebt hat, weil wir haben ja Spocks Stimme gehört.
Das ist eigentlich ein ganz lustiges Rätsel, finde ich jetzt.
Was meinst du, welches Rätsel? Also das Rätsel, dass man sich überlegt, was da zum Teufel passiert, ja, oder welches Rätsel meinst du?
Wie können die das mitgenommen haben? Die sind ganz offenkundig nicht in der Lage, das mitzunehmen.
Ja.
Diese Frauen, das ist die eine Sache, die ich der Folge so ein bisschen als clever ankreiden kann.
Ja, stimmt, stimmt, ne? Also what the hell is going on? Hm. Das ist halt so, ne? Da passieren halt so viele verrückte Sachen, dass man wirklich überlegt und denkt, Mensch, das gibt sich hier alles einen tollen Sinn hinterher. Und ich möchte gerne rausfinden, was für einen. Zuerst finden sie aber nicht den Sinn dieser Folge, sondern sie finden tatsächlich die Frau, die auch auf der Enterprise dann schon aufgetaucht ist und ja, Spocks Gehirn entführt hat. Aber ja, die will die direkt wieder hier mit ihrem komischen Gerät, was sie da hat, ne, möchte die sie wieder einfrieren oder ohnmächtig machen. Aber hier schaltet Kirk schnell genug und ballert sie um.
Moment, er ballert die Luma um, die erste Frau.
Die Luma, die Luma ballert sie um, genau.
Die kann, mit bei der Kara, die Kara hat Erfolg, die wird auch von zwei so Morgs begleitet. Ach,
die heißt Kara tatsächlich. Ja.
Die kann die Neuankömmlinge per Armband dann schlafen legen. Mhm. Und dann erwachen sie so auf so einem Raum, wo die Morg von den Eimorg mit Mörchen gefüttert werden. Und auf Barhockern sitzen Kirk und Co. Ganz absurdes Bild.
Irgendwo hat sich der Gene L. Coon, glaube ich, was ganz, ganz Schlaues gedacht. In dieser Folge. Ich kann es einfach nicht freilegen. Verstehst du? Ich würde es so gerne freilegen. Was da der, weil der ist ja, der muss sich dabei was gedacht haben. Der kann das nicht einfach nur so geschrieben haben.
Nee. Also wenn es jetzt seine allerletzte Folge gewesen wäre und er nicht noch danach zwei oder drei für die dritte Staffel gemacht hätte, hätte ich gesagt, der war bitter und wollte denen noch einen mitgeben.
Das glaube ich fast nicht.
Aber noch nicht mal das kann es sein. Nee, sehe ihm auch nicht ähnlich, weil ich glaube schon, dass dem die Serie am Herzen liegt und dass das kein Typ ist, der nachtritt. Aber
ja,
es ist unverständlich.
Ja, das Ganze sieht ja erstmal aus wie so ein Matriarchat. Also irgendwie scheinen da die Frauen die Macht zu haben über die Männer. Die Männer sind irgendwie die Abish Friends, ja, die oben auf dem Planeten rumlaufen. Und die Frauen sind ja die Chefs. Aber genau, was du vorhin schon gesagt hast, wirken die ja nicht besonders schlau. Also es passt irgendwie alles nicht zusammen. Und das fällt natürlich auch dem Kirk auf. Der fragt natürlich, was ist mit Spocks Gehirn passiert? Warum habt ihr das geklaut? Aber die scheinen ihn überhaupt nicht zu verstehen. Die reden aber die ganze Zeit von einem Controller. The Controller. Und Kirk zählt 2 und 2 zusammen und denkt, dass es da einen Controller gibt. Und keine Ahnung, irgendein Wesen oder ein schlaues Mitglied dieser Gesellschaft da, der alles steuert. Aber dem ist ja auch nicht so.
Ja, schon. Er kommt ja dann relativ zügig drauf, dass es irgendwie diese zentrale Instanz gibt, die dafür sorgt, dass diese Zivilisation funktioniert, dass man Luft hat, dass man es schön warm hat. Aber auch, dass niemand auf dem Planeten Dinge weiß oder Dinge alleine tun kann, weil dieser Controller alles erledigt, alles den Morg und den Eimorg abnimmt. Und dann postuliert er auch ziemlich schnell, ob das wohl Spock jetzt ist, ob da wohl Spock jetzt die Fäden zieht hier auf Sigma Draconis 4.
Und hier wird ja auch schon ein bisschen verraten eigentlich, was überhaupt, also da wird ja schon das Rätsel wird so ein bisschen gelüftet.
Ja.
Spocks Gehirn steuert sozusagen all das, was diese ja Leute, diese Eimorgs und Morgs so zum Leben brauchen.
Klassisches Zitat übrigens von Kara, als der Kirk überhaupt nicht aufhört, von Spocks Gehirn zu reden, ist, und das wird auch immer wieder zitiert, wenn von dieser Folge die Rede ist. Brain and brain, what is brain? Ruft sie dann aus. Ja, ist auch keine gute Schauspielerin, habe ich dann an der Stelle gedacht. Gar nicht mal so gut.
Nee, gar nicht mal so gut.
Nicht so unangenehm wie Mario Barth, aber gar nicht mal so gut.
Gar nicht mal so gut. Kirk will natürlich zum Controller, will da auch irgendwie die Frauen so ein bisschen verarschen. Das klappt aber alles nicht. Es gibt nochmal so eine schöne Ultraschallwelle oder was immer das auch sein soll. Und dann ist man auch wieder eingesperrt.
Es ist diesmal so ein bisschen offener Vollzug. Das ist eher so ein größerer Raum, wo man auch noch sich frei bewegen kann. Da sind auch zwei von den Morgwachen drin. Und dann tut man das, was man besonders gut kann. Man rauft sich mit ihnen und legt die dann auch schlafen und kann dann auch kurzerhand fliehen.
Richtig. Science will triumph, sagt Kirk hier. Auch ein wunderbarer Satz. Und davor sagt der Scotty was Schönes. der sagt, also er sagt eigentlich nichts Schönes, er sagt was, wo ich auch wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, ja, und er sagt nämlich, das können die Frauen nicht gebaut haben. I haven't seen engineering genius in any of this film. Und ei, Sebastian, ja. ei.
Aber Science will triumph. Ja, aber es ist wirklich, ja. Du könntest ein Poesiebüchlein schreiben mit den Zitaten aus dieser Folge. Da stehen nur gute Sachen drin, also nur Aphorismen. Fantastisch, ehrlich.
Gut, aber Schlägerei funktioniert. Du hast es gesagt, sie hauen ab. Der Bones gibt denen auch noch mal so eine Spritze, damit sie noch länger liegen bleiben. Und dann, ja, finden sie endlich, ja, Spock quasi oder Spocks Gehirn. Und man sieht dieses Gerät.
Ja, man findet Spocks Gehirn, man lässt sich von Spock dahin führen, man funkt nämlich weiterhin mit seinem Bewusstsein, dorthin führen, wo er eingelagert ist, sein Gehirn. Ja. Das ist auch so eine Hirnkammer eben. Das sieht aus, als hätten sie da so den Nomad, so ein Nomad-ähnliches Ding mit so ein paar Röhren in so eine Wand reingehängt. Da ist anscheinend das Gehirn irgendwie drin. Wir sehen das Gehirn ja auch die ganze Folge über gar nicht. Es ist viel die Rede von Spocks Gehirn, aber wir sehen es nicht.
Und Spock erzählt jetzt auch ein bisschen mehr darüber, wie er sich eigentlich gerade fühlt. Und Spock fühlt sich so, als hätte er einen unendlich langen Körper und seine Gehirnlappen, er benutzt irgendeinen neurologischen Fachausdruck, den ich schon wieder vergessen habe. Also sein Gehirn ist gerade damit beschäftigt, ja, Blut zu pumpen und zu atmen und Temperatur zu kontrollieren und also irgendwelche Aufgaben wahrzunehmen, die normalerweise würde er so damit seinen Körper steuern. Und hier steuert er halt irgendwie was anderes, was viel größer ist als sein Körper. Und Spock sagt hier auch schon, ja, wir haben hier ein Problem, denn mein Gehirn wieder in meinen Körper zu verfrachten, das kriegt der McCoy nicht hin. Und ich glaube, der McCoy sieht das auch so.
Ja, der McCoy sieht das genauso. Der weiß ja noch nicht mal, wie sie es rausgenommen haben. Keine Ahnung, wie ich es da wieder reintun soll.
Ja, Kirk sagt, aber wie er auch schon am Anfang gesagt hat, wenn es das Wissen gibt, ein Gehirn rauszunehmen, dann gibt es auch das Wissen, es wieder reinzutun. Und der Satz ist genauso hirnlos, man verzeih mir, hirnlos wie das, was er am Anfang gesagt hat.
Ja.
Ja, aber dann Kara. Was ist mit Kara?
Ja, Kara, die bekommt jetzt natürlich mit, dass sie, erstmal überrumpelt sie die Jungs da, die da reingelaufen sind. Man nimmt ihr Robo-Spock wiederum, drückt den roten Knopf auf ihrem Handgelenk und da springen diese lustigen Gürtel ab, die wir gar noch nicht erwähnt haben. Die tragen diese Gürtel, damit sie kontrolliert werden können. Und dann kriegt sie auch gleich Angst, dass jetzt das Gehirn weggenommen werden soll, wieder von Spock.
Ja, aber hast du tatsächlich gesagt, wie das passiert mit dem Gürtel? Wie man es schafft, dass die anderen befreit werden?
Ja, man muss einen Knopf auf ihrem Armband drücken und dann springen die ab, oder wie war das?
Ja. Ja, genau. Und wie schafft man das?
Oh, das habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig vor Augen. Ist ein paar Tage her.
Das ist auch nicht schlimm. Das hast du wahrscheinlich ausgeblendet, weil es halt so schwachsinnig war. Kirk setzt den ferngesteuerten Spock als Kämpfer ein. Die liegen ja dann so auf dem Boden und winden sich so, ne, in den Schmerzen. Und der Shatner nimmt sich dann, also der Kirk nimmt sich dann die Fernsteuerung und drückt da drauf. Und dann steuert er den Spock dahin zu der Kara. Und der Spock greift dann nach dieser Steuerungseinheit und drückt den roten Knopf.
Oh Gott, ja, ich habe gesehen, dass er das Spock war. Ich habe den ganzen Zusammenhang mit diesem ferngesteuerten Auto so nicht verstanden. Das ist ja schwachsinnig, als wir den sehen, der bewegt sich doch viel zu langsam, als dass der irgendwas machen könnte.
Viel zu unkoordiniert, ja, das hat ja alles. Also, das ist, glaube ich, so mit der Schwachsinnigste in dieser Folge, was ich bisher gesehen habe.
Ich muss es verdrängt haben.
Ja, aber das ist nicht schlimm, das Ergebnis ist das gleiche. Sie hat halt Angst, dass das Gehirn jetzt weggenommen wird. Und jetzt erfahren wir auch tatsächlich, was dieses Hirn macht. Es ist, ja, kümmert sich um die Kläranlagen und die Heizung da auf dem Planeten und alles, was da quasi zum Überleben wichtig ist. Und wenn man das jetzt wieder da rausnimmt, dann würde da diese gesamte Zivilisation auf dem Planeten zugrunde gehen.
Und deswegen fleht Kara auch den Kirk verzweifelt an, lass das Gehirn hier.
Genau.
Der alte Controller gab irgendwie vor kurzem den Geist auf und deswegen brauchte man den Spock, den man sich dann neu geholt hat. Und der ist jetzt jung und frisch und kann 10.000 Jahre halten. Und naja, der Controller ist gestorben und man ist dann trotzdem nach dem Tod so losgeflogen mit diesem kleinen Raketchen und hat dann irgendwie jemanden gesucht, der dann ein Ersatzgehirn hat. Boah, ey.
Ja, genau das soll ja jetzt erklärt werden. Ne? Wie können halt diese Leute, die da so ungebildet scheinen, überhaupt so sowas herstellen, ne? Oder überhaupt auf die Idee gekommen sein, da den alten Controller zu ersetzen? Und wir lernen jetzt ja so ein Gerät kennen, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Käseglocke. Und auf der Käseglocke oben sind so metallene Spritzen drauf.
Ja.
Also ja, so ein Gehirnapparatus irgendwie, ja, so ein Kopf, den man sich auf den Kopf tut, wie von so einem verrückten Wissenschaftler hergestellt. Und das ist der sogenannte Teacher, der Lehrer, so nennt man das. Und wenn man das auf seinen Kopf tut, ja, dann passieren irgendwelche Dinge und dann weiß man plötzlich ganz viel. Und dann weiß man auch, dass man, wie man halt einem Vulkanier so das Gehirn rausnimmt und das da reinsetzt, wenn der Controller mal ausfallen sollte.
Ja, und dann denkt man sich, naja, jetzt soll uns die Kara mal verraten, wie das funktioniert. Und unter viel Geschrei setzen sie ihr den Lehrer auf. Alles blinkt, wir sehen wieder Teile von Computer M5, die da auch mitblinken. Und gesagt, getan, Kara ist schlauer. So schlau, Simon, dass sie was tut.
Naja, sie weiß ja jetzt, wie sie einen Phaser bedienen kann auch.
So ist es.
Und sie schnappt ihn sich und hält dann den Kirk plötzlich in Schach.
Und auch in einer äußerst dusseligen Szene wird dann das Blatt wieder gewendet, denn der Scotty tut ganz kurz so, als kriegt er so einen Mini-Ohnmachtsanfall, so, das lenkt sie ab, dass ihr der Phaser schnell wieder abgenommen wird.
Ja, so geht das da, ne? Also so viel Knowledge hat sie wohl doch nicht. Ja.
Nee, das dann
noch. Der nicht. Teacher, der macht einen, glaube ich, so zum Fachidioten, Sebastian. Hm. Da weiß man dann ganz viel über so ein bestimmtes Thema, aber sonst nicht mehr so viel. Glaube ich.
Nee, das stimmt. Also, das Wissen hält auch dann nicht so lange an, wiederum. Ja? Drei Stunden oder irgendwie so, dann verfliegt das wieder, dann wird, ist auch geil eigentlich, ey. Dann.
Eigentlich ist das super, ja. Ich wünschte, das wäre alles ein bisschen lustiger inszeniert tatsächlich.
Ja.
Und man wäre voll auf diese Humorschiene gegangen. Dann hätte das Momente gehabt, die, glaube ich, Klassikerpotenzial gehabt hätten. Also, ich weiß nicht. Es will aber einfach nicht so richtig funktionieren. Es ist halt alles immer so das Ding, wo man ein bisschen drüber lacht, aber man lacht halt nicht mit dem, sondern man lacht darüber. Und man denkt sich die ganze Zeit so, das ist mir eigentlich zu doof. Eigentlich ist mir das zu doof.
Mhm.
Naja, 3 Stunden weiß sie jetzt ganz, ganz viel. Und ja, dann ist man halt wieder doof. Ne?
Ja.
Und McCoy denkt sich jetzt, aha, das ist ja die Lösung.
Ja.
Ich setze mir einfach den Lehrer auf. Und dann weiß ich ganz genau, wie die das gemacht haben mit dem Gehirn. Und dann kann ich, ja, Spock retten. Und nicht nur das, sondern er sagt, ich kann hier ein medizinisches Wissen kann ich hier erlangen. Das ist halt Wahnsinn. Das müssen wir machen. Das ist das Risiko auf jeden Fall wert, Jim.
Ja, die Kara weigert sich nämlich auch natürlich, irgendetwas zu machen mit dem Spock. Deswegen kommt der McCoy da auf die Idee, den Lehrer selbst aufzusetzen. Und gesagt, getan. Er setzt ihn sich auf und das Erste, was er sagt, ist, of course, a child could do it. Noch wieder so wunderschöne Sätze.
Prima, ganz, ganz prima.
Und man ist sich jetzt auch ziemlich sicher, denn dann legt er los mit der OP, man ist sich ziemlich sicher, ach, die IMOG, die werden schon, wenn der Controller weg ist, das Überleben irgendwie lernen. Die bauen sich dann auch Häuser und dann ist alles ziemlich schnell ziemlich gut. Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Ich bin mir auch nicht so sicher. Jetzt gehen die Frauen aus ihrem Paradies unter der Erde. Müssen sie jetzt verlassen, schon wieder ein biblisches Bild, und dann mit den Männern oben Ackerbau betreiben und Kinder kriegen und Schmerzen haben und so. Ich bin mir da auch überhaupt nicht sicher, Sebastian. Das ist ja völlig irrwitzig, das zu glauben, dass es so einfach so wieder funktioniert. Ja. Ja, dass man so die Gesellschaft halt wieder, ja. Aber die Diskussion hatten wir auch schon öfter. In einigen Folgen erwähnt man es zumindest, dass man sagt, wir haben jetzt einen Soziologen da gelassen und der macht das schon, ja. Oder man macht sich mehr Gedanken darüber. Aber hier ist der Kirk halt sowas von überzeugt davon, dass man meint, ihm wurde das Gehirn geklaut.
Ja, ich glaube ja halt, dass die Frauen auch einfach viel zu dekadent sind und auch überhaupt nichts mehr wissen darüber, wie man irgendwie praktisch sich verhalten kann, dass sie ziemlich schnell dann sterben. Und ohne Frauen sind dann auch die Morg ziemlich schnell weg.
Ja, und ich glaube auch, dass unter den Morg wahrscheinlich diverse Spannungen plötzlich passieren, ja?
Ja,
wenn die Frauen dann da oben sind, weil die werden ja halt so steinzeitlich auch dargestellt. Und ja, das ist alles halt einfach schwierig. Schwierig, Sebastian, ist auch die Operation. Die läuft nämlich, erstmal läuft die total gut. Der McCoy, der ist da am, ja, der legt da los, der ist am Zaubern. Man sieht das alles nicht, weil er steht hinter hinter so einer Vorrichtung, ne? Und man sieht nur Spocks Kopf so von vorne und nicht das, was hinten passiert. Mhm. Und das Problem ist ja, das haben wir vorhin gelernt, ne? Dieses Wissen, was er jetzt hat, das lässt ja langsam nach. Und während der Operation lässt das nach. Ja. Plötzlich weiß er nicht mehr genau, ach, das war doch alles so einfach, das aber jetzt, um Gottes Willen, ich bin überfordert und diese ganzen Millionen Nerven, was soll ich denn hier tun?
Ich muss ja mal ganz kurz die Inszenierung doch loben. Die ist ja an vielen Stellen nicht so toll, aber diese Operationsszene, die funktioniert mit ganz viel avantgardistischer Beleuchtung, Überblendung und McCoy schwitzt dann auch so und das ist irgendwie gut gefilmt. Das ist so ziemlich die einzige Szene, die gut gefilmt ist daran. Was da passiert, ist natürlich völliger Schnullibulli, aber es sieht toll aus irgendwie wenigstens.
Ja.
Und die Idee, die er dann hat, also als ihn langsam das Wissen verlässt und die Angst beschleicht, die ist so verrückt, dass es mir dann auch schon fast wieder egal war, Simon.
Ja, statt sich einfach das Ding nochmal aufzusetzen, ja, und nochmal so quasi nachzutanken.
Ja.
Stellt er halt die Sprache von Spock wieder her. Der kann halt dann reden, damit er den McCoy in der Operation assistiert.
Der sagt dann auch als erstes, als er wieder sich äußern kann, eine meiner Lieblingsszenen auch hier, oh ja, das ist gut so, ja.
That's better. Yeah. Ja, super. Und dann wird das halt ganz einfach gemacht, wie man sich das auch so vorstellt bei solchen Operationen. Du nimmst halt einen Nervenstrang und da ziehst du dann einmal dran und dann bewegt man den kleinen Finger. Und dann weiß man, aha, das ist der für den kleinen Finger.
Ja.
Sagt der Spock auch, richtig, mein kleiner Finger bewegt sich. Und dann, ja, verbindet das der McCoy dann da mit dem richtigen Gehirnstelle. Ja, was soll man dazu sagen, ne?
Ja, man sieht auch die Operation gar nicht. Der Spock liegt vor so einer Kiste und der Kopf ist irgendwie so weg auf der anderen Seite und er ist dann auch, irgendwann ist man dann auch fertig mit der OP, Spock erwacht, der Kopf und seine Frisur, makellos, Simon, makellos, da ist auch nie was gewesen, als hätte der so eine Klappe da wie Data.
Das ist irgendwie endoskopisch, wurde das gemacht.
Ah, ja.
Das Gehirn wurde auf so eine ganz kleine Größe zusammengepresst, in so einer Kapsel da reingetan und dann im Kopf hat so pfupp, sich so aufgeblasen und der Rest war endoskopisch, durchs Ohr. Die Operation funktioniert auf jeden Fall. Wir reden da jetzt so lustig drüber, aber die Szene ist doch auch recht lang, diese Operation.
Ja.
Und ein bisschen zu lang auch. Ja, und es klappt aber alles und Spock fängt dann auch plötzlich an zu quatschen ganz viel.
Ja, das geht dann auch ziemlich schnell. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig. Ich war etwas überrumpelt. Das geht ziemlich schnell in die letzten 30 Sekunden der Folge. Und dann, denn als die OP vorbei ist, kommt eigentlich nur noch ein Schlussgag und die Folge ist vorbei.
Richtig.
Als wäre irgendwie ein Hammer runtergefallen. So hat sich das für mich angefühlt. Ganz bekloppt. Aber er redet ganz viel. Er erklärt nochmal die Zivilisation. Ah, das ist hier passiert vor tausenden von Jahren. So.
Mhm. McCoy sagt dann natürlich, ich hätte seinen Mund nie wieder anschließen sollen. Und ja. Haha. Die Folge ist zu Ende.
Ja. Scotty lacht übrigens da hinten so, dass ich Angst habe, dass dem gleich der Blinddarm reißt. Der kippt aus den Latschen bald, weil er das so lustig findet, den Kessenspruch von McCoy.
Ja, das ist ein toller Spruch.
Ja. Scotty freut sich, die Zivilisation wird untergehen, Folge vorbei.
Tja, und das muss man natürlich erstmal verdauen, was man da gesehen hat. Sebastian, ich sag mal so, es waren einige Stellen in dieser Folge, die, wo ich wirklich so dachte, reicht mir das, um sie zu mögen? Ja, also es gab halt an einigen Stellen lustige Sprüche, an einigen Stellen wurde es halt so absurd, dass man halt denkt, Mensch, eigentlich ist das doch ganz cool, was sie hier machen. Die pupsen mal gepflegt auf alles und ziehen einfach ihr Ding durch. Und das muss man ja irgendwo auch respektieren, ja, dass man einfach mal so eine Folge macht, wo Spock das Gehirn geklaut wird. Das ist eine. Das andere ist, dass ich schon glaube, dass ich irgendwas Entscheidendes an dieser Folge nicht verstehe. Irgendwas ist da verschlüsselt drin, das ich nicht rauslesen kann. Das glaube ich jetzt einfach mal. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ja, ob es wirklich so ist. Aber ich kann es, wie gesagt, nicht entschlüsseln. Ich bin da irgendwie, meine Fantasie reicht einfach in dem Fall nicht dazu aus. Und das sind halt alles so Punkte, wo ich dann einfach nicht sagen kann am Ende, Mensch, irgendwie ist das doch was Positives. Sondern ich halte die Folge tatsächlich für kompletten Bullshit. Ja. Also das ist halt einfach Quatsch. Das ist irgendwas, wo man bei der Weihnachtsfeier, ja, wo ich mir vorstellen könnte, die saßen bei der Weihnachtsfeier zusammen, hatten schon ordentlich eine in die Binde gegossen und dann so gesagt, ey, weißt du was, wir sollten mal eine Folge machen, wo jemand kommt und ihm das Gehirn rausnimmt.
Ja.
Und dann sagt man so, ja klar, das machen wir, das klar, machen wir. Und dann ist man nüchtern am nächsten Tag und denkt sich, ach komm, nee, also ich, nee, ist eigentlich Schwachsinn, ne, die Idee. Lass uns mal lieber irgendwas anderes machen, was irgendwie besser ist und was auch besser funktioniert. Und ja, das sind halt alles so, ich weiß nicht, wie siehst du die Folge jetzt so nach so langer Zeit?
Sie ist hochgradiger Blödsinn, wie wir schon vielfach gesagt haben. Sie ist charakterlich unglaublich schlecht ausgearbeitet. Die Charaktere verhalten sich nur wie so zweidimensionale Hülsen ihrer eigentlichen Vorbilder, so wie sie sonst waren. Und dann ist alles nur eine Aneinanderreihung von Dingen, die sich irgendwie ereignen, ohne dass es einen roten Faden gibt, der da durchläuft. Und dann ist es auch noch langweilig über so lange Strecken. Und dass man noch nicht mal sagen kann, das ist unterhaltsamer Trash. Die Schauspieler, die scheinen ja den Witz auch nicht verstanden zu haben. Du sagst ja gerade, du kapierst es nicht. Vielleicht ist ja da irgendwie der große dadaistische Clou irgendwo zu finden. Ja. Aber ja. Denen war das ja auch während der Produktion schon peinlich. Und Nimoy sagte, es war ihm bei vielen Folgen der dritten Staffel, war er peinlich berührt, als er die gespielt hat. Aber das hier wäre wohl mit die Krönung gewesen. Ja. Aber dann ist doch irgendwas dran. Denn 2004 gab es eine Schauspieltruppe in Irvine, die hat gesagt, diese Folge, die ist so cheesy und so dadaistisch. Wir führen das Originalskript unverändert als Theaterstück auf hier in unserer Stadt. Und das hatte auch großen Erfolg und wurde auch von Kritikern viel gelobt. Gerade weil das diesen Schwachsinn so zelebrierte. Und dann denke ich, Menschenskinder, jetzt wird diese Folge, wo wir sagen, die ist so schlecht, die ist noch nicht mal mehr Kunst, wurde knapp 40 Jahre später als so ein Kunstobjekt zelebriert. Ist vielleicht doch was dran. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich denke. Ich halte die wirklich für kopflos und ich mag sie auch überhaupt nicht. Und wir machen Fazit gerade, ne?
Ja, schon irgendwie.
Ja, also ich sag mal Daumen runter, Simon. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, da versteckt sich vielleicht irgendwas drin. Aber da müsste es doch auch ein bisschen so sich wie Helge Schneider Jazz anfühlen, oder?
Ja, und so fühlt es sich eben nicht an. Es fühlt sich irgendwie gewollt an, so. Aber auch nicht gewollt, das ist falsch. Es ist halt, es fühlt sich einfach falsch an. Dieses ganze Ding ist einfach falsch. Das hätte man witzig machen können, aber es fehlt halt einfach zu viel. Zu viel, damit das irgendwie, ja, so eine runde Sache wird. Es ist halt einfach auch keine runde Sache für mich. Es ist einfach da, ist dahin gefurzt irgendwie, weißt du? Und dann, wir haben so eine lustige Ausgangslage mit dem Gehirn und aber wir machen irgendwie nichts draus und ja, ich weiß nicht. Nee, für mich geht der Daumen auch nach runter.
Warum nahm man das wohl als Staffelpremiere, Simon? Man hat ja immer schon so ein paar Folgen vorproduziert und sucht sich dann eine aus, wo man sagt, die holt die Zuschauer aus der Sommerpause erfolgreich wieder ab und alle erinnern sich an Star Trek. Letztes Jahr war das Amok Time, eine sensationelle Spock-Story. Warum hat man in diesem Jahr Spock's Brain genommen? Was spricht in deinen Augen dafür?
Gar nichts. Gar nichts.
Noch nicht einmal, dass man gesagt hat, wir haben den beliebtesten Charakter Spock und also nehmen wir irgendeine Folge mit Spock, vielleicht sogar im Titel Spock, um das auf die billigste Art und Weise wieder herbeizuführen.
Ja, aber dann hätte man doch eine andere Folge nehmen können und da halt Spock in den Titel einfriemeln können.
Ja.
Es gibt keine Entschuldigung dafür und ich bin auch hier bin ich wirklich gespannt, wenn ihr da draußen irgendwie eine andere Meinung habt oder mir vielleicht erklären könnt oder uns erklären könnt, was ist da irgendwie was, was wir nicht sehen? Ist da irgendwie was, das wir nicht sehen und wenn wir sehen würden, ja, dass es dann Klick macht bei uns? Hm. Das würde mich wirklich interessieren bei der Folge.
Ob jemand gibt, der die Folge wirklich schätzt?
Genau.
Ja. Simon.
Ja.
Schätzen ist eine gute Frage, eine Schätzfrage für dich.
Ja.
Wie oft wird in dieser Folge Spock's Brain gesagt?
15 Mal.
Das hast du nachgeguckt.
Nee, habe ich nicht.
Das ist richtig.
Nein.
Doch, das ist vollkommen richtig. Es wird 15 Wirklich? Mal Spock's Brain gesagt, ja.
Das kann nicht wahr sein.
Doch.
Im Ernst?
Ja.
Ich hab's halt voll geraten. Also wirklich, ich hab's völlig geraten.
Aber ins Schwarze, mein Lieber. Ins Schwarze getroffen. Toll.
Mann, nur wenn ich beim Lotto so viel Glück hätte. Verdammte Tat.
Ja, 15 Mal wird Spock's Brain gesagt. Ich bin in das Transkript von der Folge gegangen und habe mal mit Steuerung F mal geguckt, wie oft ich darin Spock's Brain finde. Ja, 15.
Sehr lustig.
Ach Gott. Hat's ja doch noch ein Happy End.
Auf jeden Fall.
Simon, wird's nächste Woche besser? Was meinst du?
Keine Ahnung, lieber Sebastian. Das werden wir dann feststellen. Nächste Woche erwartet uns der Enterprise Incident.
Ja. Zu Deutsch die unsichtbare Falle.
Ja. Ich glaube, da kommen ein paar alte Bekannte wieder, oder?
Oh ja, genau. Es gibt in jeder Staffel eine Folge, die in der ein bestimmtes Völkchen auftaucht.
Ja.
In der zweiten Staffel kamen sie in ihrer Folge nur sehr, sehr marginal vor. Aber ich glaube, jetzt sehen wir sie mal wieder ein bisschen eingehender nächste Woche. Ich freue mich drauf eigentlich.
Ich freue mich da auch sehr drauf, ja. Und ich freue mich auch auf euch, wenn ihr wieder zuhört nächste Woche bei www.trekamdienstag.de, wenn wir eine neue Folge machen. Oder ich freue mich auf euch, wenn wir euch dieses Wochenende sehen auf der FedCon.
Yay.
Und ja, da könnt ihr uns ordentlich mal Feedback geben oder einfach nur ein bisschen mit uns quatschen. Das würde uns wahnsinnig freuen. Vielleicht könnt ihr uns auch was zu Spock's Brain erzählen da, was wir nicht verstanden haben, direkt in Persona. Ja. Und alle, die es nicht schaffen, zum einen, lieber Sebastian, wir nehmen doch bestimmt irgendwas auf der FedCon, oder?
Ja, ich hoffe, wir nehmen auf jeden Fall etwas auf und ich hoffe, dass wir auch relativ zeitnah nach der FedCon eine Freitags-Sonderfolge zur FedCon veröffentlichen werden, sodass alle, die nicht dabei sein können, von uns wenigstens einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie es war. Da habe ich echt Bock drauf jetzt auch mal wieder.
Ja, ich auch. Also von daher, da wird es sicherlich was zu hören geben und alle, die halt es nicht schaffen, uns da zu sehen. Nächsten Dienstag sind wir natürlich hier wieder für euch am Start mit The Enterprise Incident und einer neuen Folge Trek am Dienstag. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Sebastian, ich sag auch Tschüss.
Ja.
In deine Richtung.
Ja, Simon. Es war mir eine verwirrende Freude, mit dir über Spocks Gehirn zu sprechen.
Sehr verwirrend, ja. Ich fühle mich auch so, als wäre mein Gehirn jetzt nicht da irgendwie. Ich muss es holen, das ist im Nebenzimmer, gerade aktuell.
Ich lege mich jetzt auch erstmal hin und muss das auch mal verarbeiten, was jetzt passiert ist. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, ob ihr uns zum Einschlafen hört oder so, aber ich sage auch einfach jetzt mal, gute Nacht, ihr da draußen. Bis nächste Woche.
Gute Nacht und süße Träume.
Spock's Brain.
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 Eine Trek am Dienstag 2018 Produktion.